Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der Impact-Runde, unserem Podcast zu Gemeinwohl, Impact-Geschäftsmodellen und dem Ökosystem drumherum. Und heute haben wir eine Frau zu Gast, die sich in ein besonders anspruchsvolles Feld begeben hat, nämlich Schule plus Kommunikation plus Kurzvideos. Nina Mühlheiz von Digital School Story. Hi, grüß dich.
Ist schön, dass ich da sein darf, Alexander.
Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angeschnitten, die Bullet Points sozusagen dessen, was du tust. Und da steckt auch so ein bisschen deine Geschichte drin, denn du bist eigentlich Kommunikationsexpertin, hast auch lange in dem Bereich gearbeitet. Und wann hast du dann festgestellt, dass Schule gerade der Ort ist, wo Kommunikation nicht gut funktioniert?
Funktioniert sie überall anders gut, würde ich auch mal mit sagen. Das ist tatsächlich was, was mich wirklich brennend interessiert, schon die ganze Zeit, weil Kommunikation ist ja ganz, ganz wesentlich für das Miteinander und interessiert mich sozusagen nicht nur als Handwerk, sondern auch welche gesellschaftliche Kraft eigentlich dahinter steht, wenn wir gut miteinander kommunizieren können oder die Menschen Themen verstehen und wie man Haltung bildet und wie kommen Botschaften beim Gegenüber an. Das ist ja relativ zentral und es war gar nicht geplant, tatsächlich in Bildung zu kommen, sondern das war mehr oder weniger Zufall, nämlich mitten in Corona bei einem Bildungshackathon mitzumachen und da tatsächlich zu sagen, das gibt's nicht, dass Schule immer noch so ist, wie es zu meiner Zeit war. Und ich bin ziemlich alt und schon lange raus aus Schule. Und wir gesagt haben, wie können wir denn Begeisterung wecken bei Jugendlichen? Und da kam uns natürlich ziemlich schnell Social Media in den Kopf, denn da gibt's eine Menge Begeisterung. Und da bleibt man auch dran. Und wie kann man das eigentlich nutzen und in Lernen umwandeln? Also wie kann daraus Lernbegeisterung mit entstehen? Das war so eine unserer Schwerpunkte, die wir hatten. Und da schließt sich natürlich an, wie lernen Menschen? Wie kriegt man Begeisterung nachher fürs Lernen? Denn lebenslanges Lernen geht nicht mehr weg, begleitet uns überall hin. Und von daher, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man doch andere Grundsteine in Schule legt, damit man einfach Lust hat, daran zu bleiben.
Ja, jetzt hast du mal so ganz nebenbei den Begriff, da war da so ein Hackathon eingeworfen. Ein bisschen größer war die Geschichte ja schon, unter anderem, weil die halbe Welt stillstand. Das war natürlich während Covid 2020. Ja. Du damals also noch in deinem eigentlichen Kommunikationsjob. Nimm uns mal mit zurück zu diesem Moment. Also es gibt einen Lockdown, Schulen machen zu. Auf einmal müssen alle über Zoom miteinander kommunizieren, was sie vorher noch gar nicht gemacht haben. Und die Frage, was machen wir sowieso mit Bildung, steht im Raum. Und dann kommt dieser Hackathon. Wie genau lief das ab?
Genau, also ich hatte sozusagen durch meine Tätigkeit sowieso schon virtuell schwerpunktmäßig in der Kommunikation so gearbeitet. Ich habe ja davor, vor meiner Elternzeit, war ich ja in der Kommunikationsverantwortung von Gelbe Seiten und habe da die Marke National mit begleitet. Und dann stellte sich für mich die Frage, wie will man da nachher weitermachen, wenn man den kleinen Sohnemann auch hat. Und der Moritz hat tatsächlich da schon mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil wie ich damals in Elternzeit bin, ist mein Job eben viele, viele Köpfe verteilt worden. Und das hat mich irgendwie ziemlich ins Grübeln gebracht und gesagt, kann ich das nicht irgendwie auch alleine machen? Und der Hackathon kam sozusagen, davor war der New Versus Virus Hackathon gewesen und den habe ich verpasst. Und ich hatte mit einer Freundin gesprochen, die daran teilgenommen hat, dass es so ein cooles Erlebnis ist, in so einem Hackathon mitzumachen. Und ich konnte mir einfach überhaupt nichts darunter vorstellen, weil das so weit weg war. Also wie macht man da, was ist die Zielsetzung, kann es überhaupt funktionieren, was soll dabei rauskommen? Und dann habe ich gesagt, wenn ich nochmal die Möglichkeit gibt oder wenn es irgendwo nochmal einen gibt, dann melde ich mich an. Und dann war das halt per Zufall der Bildungshackathon. Und so bin ich tatsächlich in Bildung rein. Und habe mich dann sozusagen sortiert als Expertin für Kommunikation mit und bin da in dieses Themenfeld reingerutscht. Und wir haben 4 Tage und 4 halbe Nächte, würde ich sagen, ziemlich intensiv daran gearbeitet, wie kann man Schule verändern, also wie kann Schule überhaupt digital werden, weil das war es ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und dann haben wir sozusagen überlegt, welche Möglichkeiten gibt es und wie kann man das sozusagen ändern und haben da die heute Also heute wissen wir, es ist eine Methode. Damals war es irgendwie ein Projekt, hatten wir noch gar nicht als Methode gesehen und haben das da tatsächlich entwickelt. Und da habe ich auch meinen heutigen Mitgründer sozusagen kennengelernt, weil wir kannten uns gar nicht. Und daraus ist dann Digital School Story entstanden, weil wir am Ende eines der Gewinnerprojekte sogar geworden sind im Bereich Future Skills. Was total absurd war, weil, wie gesagt, wir alle beide nur die Idee hatten, wir machen mal 4 Tage das andere und gehen dann wieder raus in unsere Jobs.
Ja, so beginnen die besten Geschichten, nicht nur, wenn man gründen will. Aber bleiben wir mal bei der Idee, weil so ganz trivial war die nicht, auch wenn sie vielleicht erstmal so klingt. Ist gar nicht despektierlich gemeint, aber Kids beibringen, Videos zu drehen, ist sozusagen, wenn man es verkürzt, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Du hast gerade gesagt, eine Methode. Wie sieht die aus?
Genau, also es ist relativ einfach auf den Punkt zu bringen, nämlich wir haben eine Methode entwickelt, in der im Unterricht Fachinhalte in kurze kreative Social-Media-Videos übersetzt werden sollen, also in das Format, in dem wir arbeiten. Das heißt, dass Schüler und Schülerinnen ihr Lernen plötzlich nicht mehr als passiv erleben, sondern ziemlich aktiv, weil sie in kleinen Gruppen sich die Themen in Peer Group sozusagen selber erarbeiten und eben nicht als Stoff einfach wiedergeben, sondern als Geschichte daraus einen Inhalt entwickeln. Und das Spannende ist, dass sowas dann häufig plötzlich in die Lebenswelt übersetzt wird. Und dieser Lernprozess vom Unterrichtsstoff bis zum fertigen Video, der läuft meistens so ab, dass ein Ausgangspunkt wirklich das reguläre Thema ist in Mathe, in Geschichte, in Englisch, was da sozusagen laut Curriculum durchgenommen wird. Und dann entwickeln die daraus ihr eigenes Thema, strukturierendes, diskutierendes, recherchieren eine ganze Menge und bilden dann sozusagen ihre Geschichte. Und da finden sie halt sozusagen plötzlich eine andere Sprache, sie finden ein anderes Format, sie müssen sich einigen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in so einem Sechser-Team 6 unterschiedliche Meinungen plötzlich einer bringen muss, denn am Ende gibt es ein Produkt, was rauskommt und sie sich sozusagen committen müssen darauf, was ist so eine Kernbotschaft, die wir in dem Video erzählen wollen, welche Bilder helfen uns da, welche Dramaturgie brauchen wir, und sie schreiben dann eben auch ihr Skript, sie verteilen ihre Rollen und drehen dann eben am Ende ein Video und stellen fest, dass dieser Prozess eben nicht so ganz einfach ist und dass gerade auf Dinge auf 90 Sekunden zu reduzieren verdammt aufwendig ist und stärkt damit eben Teamarbeit, Kreativität, Medienkompetenz, aber auch natürlich die Selbstorganisation. Und das Spannende dahinter ist, dass nicht wir das sozusagen selber tun, sondern wir die Lehrkräfte anleiten, unsere Methode in ihrem Unterricht anzuwenden.
Ja. Weil du gerade sagst, anleiten auch die Lehrkräfte, das klingt ja und ist dann wahrscheinlich auch sehr personalintensiv. Man muss viel Zeit mit vielen Menschen verbringen. Nee, du sagst, das geht viel einfacher. Wie macht ihr das?
Genau, also wir haben tatsächlich von Anfang an Skalierung mitgedacht. Also wir wollten kein Projekt sein, was punktuell nur stattfinden kann an einer Schule oder wo wir vor Ort auch hinreisen müssen. Sondern wir haben tatsächlich eben auch das Mittel mit Corona genutzt. Wie können wir aktiv digital sozusagen sein? Das heißt, wir arbeiten prinzipiell nur virtuell mit den Lehrkräften im Hintergrund. Wir haben Material sozusagen zu unseren 12 Schritten, die in dieser Lernreise durchlaufen werden, entwickelt. Die wachsen natürlich auch eben entsprechend weiter und da gucken sich Lehrkräfte unser Material an und dann geht sozusagen auch nochmal wirklich in eine echte intensive Onboardingsphase, wo die Lehrer alle ihre Fragen stellen können, was ist noch offen geblieben. Und das wird dann auch mit anderen Lehrkräften gespiegelt, die das selber durchgemacht haben in der Schule, damit man wirklich auch das gleiche Erlebnis hat. Das ist was ganz anderes, als wenn ich als Gründerin kommen würde und sagen würde, mach doch einfach mal so. Hat eine ganz andere Wirksamkeit, als wenn der Lehrer, der es selber gemacht hat, das eben auch mit einem anderen Lehrer oder Lehrerin spiegelt. Und dann sind wir sozusagen permanent im Hintergrund während der Umsetzung oft da. Also sprich, wir sind im Austausch, die berichten, wie es läuft, die berichten auch noch von Hängern oder was Schüler sozusagen auch spiegeln. Wir fragen nach, fassen immer wieder nach. Und begleiten so den Prozess, dass gut wird, weil es wirklich auch darum geht, selber zu lernen. Und lernen heißt selber anwenden. und nicht, dass ich daneben stehe und sage, wir machen das jetzt mal, sondern dann trete ich immer wieder in den Schritt zurück. Und wir wollen wirklich, dass Lehrkräfte sich trauen, Dinge auszuprobieren und gleichzeitig das Ergebnis sehen, was ihre Schüler und Schülerinnen damit in die Umsetzung bringen. Und das gelingt uns tatsächlich ziemlich gut. Wir haben über 16.000 Schüler und Schülerinnen bis Ende letzten Jahres gehabt, die dabei sind. Wir sind in allen Bundesländern, in allen Schulformen und sind jetzt sozusagen auch dabei zu gucken, wie kann man das Ganze skalieren noch weiter, nämlich ausrollen in Bundesländern.
Ja, bevor wir über die Skalierung reden, die super spannend ist, damit wir uns das dann auch am Ende nochmal vorstellen können. Also die Kids haben diesen, oder Teenager, junge Erwachsene haben diesen begleiteten Prozess. Am Ende steht ja ein Produkt, ein Content. Wird der dann irgendwo ausgespielt? Machen die das über ihre privaten Kanäle? Gibt es einen Digital School Story Main Channel? Genau, also sieht die Öffentlichkeit auch, was sie machen?
Eigentlich nicht. Ja. Denn Schüler und Schülerinnen können das sozusagen sehen und wir auch einen Klassenraum schaffen, der zum Experimentierraum wird, aber der auch sozusagen ein geschützter Raum ist für die Schüler und Schülerinnen, in dem man ausprobieren kann, sich trauen kann und in dem sich damit natürlich auch die eigene Lernkultur in der Klasse sozusagen auch verändert. Das Spannende ist, dass sozusagen dieses Wissen eben nicht nur wiedergegeben wird, sondern dass sie sozusagen was Abstraktes daraus bilden und dann in eine Geschichte übersetzen, die sehr greifbar ist, mit der man sich einfach identifizieren kann. Und mit dieser Geschichte fängt sozusagen an, ein Thema ganz interaktiv zu werden. Und durch dieses interaktive Thema kann man anderen Schüler und Schülerinnen, die in der Jahrgangsstufe drunter sind, die dann nachher auch in die gleiche Jahrgangsstufe das gleiche Fach haben, den gleichen Inhalt, kann ich natürlich ganz anders plötzlich ein Thema nahebringen, also einen ganz anderen Einstieg geben, die vielleicht eine intrinsische Motivation wecken, warum das Thema spannend ist, sich da mehr reinzufuchsen oder reinzuarbeiten. Und da kann man ganz viele Hürden abbauen schon, die vielleicht eine Lehrkraft zu dem Schüler sozusagen schon hat. Und das macht das einfach so spannend, in einem vertrauten Raum wie Schule am Ende mit eigenem Content zu arbeiten und zu lernen, der aber eben an der eigenen Schule auch bleibt und damit natürlich auch Schüler und Schülerinnen eine andere Wirksamkeit gibt, weil sie damit auch eine andere Möglichkeit haben, ins Gespräch miteinander zu kommen.
Wenn man jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich auszuleben, das haben wir ja auch schon in verschiedenen Programmen erlebt, dann kommt am Ende ganz oft was anderes raus, als wir uns vorher vorgestellt haben. Ist das bei eurer Methode auch so und wie sehen die Videos denn dann eigentlich aus? Also was sind so Dinge, die da rauskommen? Gibt es so typische Muster oder gibt es auch irgendwelche totalen Outlier?
Also die Videos sind tatsächlich total unterschiedlich und du hast welche, die an der Oberfläche kratzen, du hast welche, die total tief sind, du hast welche, die richtig in schauspielerische Rollen schlüpfen, du hast da ganz, ganz unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, manchmal so weit kann man gar nicht denken, was man alles sieht. Aber das Spannende ist, dass sie sich trauen, auch selber vor die Kamera zu gehen und auch verstehen, auf was es da am Ende ankommt. Also wirklich dieses ein Stück weit abstrahieren auch von dem, was man gelernt hat, das zu übersetzen. Was extrem schwer fällt, ist dabei tatsächlich in die Geschichte zu finden. Also wir sind... Und das sieht man auch in dem Prozess, je älter Schüler und Schülerinnen sind, die damit arbeiten, desto verschulter, würde ich sagen, sind sie. Und desto eher ist auch das Thema immer, ich reihe einfach Fakten aneinander und schaffe damit auch nicht so richtig den Transfer. Das aber, was ja am Ende auch zeigt, wie Wissen hängen geblieben ist oder Wissen oft gelernt wurde, ist ja, wenn du es abstrahieren kannst, also wenn du das in eine andere Situation reinbringen kannst und da vielleicht plötzlich zeigen kannst, wo betrifft mich das denn? Also nimm mal an, eine Parabel, das kann eine Skateboardrampe sein, das kann aber auch Brücke sein. Und wenn wir in Deutschland gucken, wie viele Brücken wir haben, die baulich nicht so gut sind, gerade in ihrer Statik oder wo Brückensperrungen überall sind, dann sieht man, das Problem ist irgendwie ziemlich nah. Und auf einmal fängt das an, eben anders zu leben, geht in den Alltag rein und damit schaffe ich eine ganz andere Identifikation.
Jetzt hast du damit, glaube ich, einen total wichtigen Punkt angesprochen. Je länger wir im Schulsystem unterwegs sind, desto mehr passen wir uns dem System an. Ist das ein Teil des Problems, das wir haben?
Ich glaube schon tatsächlich, weil wir immer darauf ausgerichtet sind, Dinge zu wiederholen und dann so wiederzugeben, wie man sie gelernt hat. Was wir aber sehen, ja auch in Realität, ich will gar nicht verteufeln, dass es auch eine Basisarbeit braucht. Die braucht es, um darauf aufzubauen. Das Spannende ist aber, was kann daraus eben mit entstehen oder entwickelt werden? Und das zeigt eigentlich am Ende auch, wie tief Wissen verankert werden kann bei uns. Und wie wichtig das auch ist, tatsächlich Wissen zu verankern. Denn es braucht auch eine Basis, selbst wenn wir auf KI und Co., was wir alles draußen haben, sehen, dann muss man auch auf ein festes Wissen zurückgreifen können. Und dann kann man Dinge erweitern, ergänzen. Das geht viel schneller heute durch die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, als wir es zu unserer Zeit auch hatten. Aber auch da will sozusagen ein Umgang gelernt werden mit. Und das ist das, was wir sozusagen mit reinbringen. Indem wir sagen, du brauchst auch ganz bestimmte Kompetenzen, um diesen Umgang zu lernen, um damit auch sicherer zu werden, um Dinge auch reflektieren zu können, um Dinge besser einschätzen und kritisch hinterfragen zu können. Und das tun wir sozusagen mit der Methode, die wir einfach reingeben und entwickelt haben, weil wir sagen, das Fachwissen liegt häufig eben auch noch mit in der Hand der Lehrkraft, die behält er auch komplett während des gesamten Projekts, um auch zu sagen und auch mal zu zeigen, wenn da eine Fehlinterpretation ist, dann sieht man auf einmal auch gleichzeitig, wie schnell könnte ich eigentlich Fake News da draußen erzählen und verbreiten. Und auf einmal sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Fake News finden wir da draußen? Also auch da gibt es plötzlich eine Verknüpfung mit dem Alltag. Und es wird einem viel bewusster, wie schnell das passieren kann und warum es wichtig ist, Dinge vielleicht auch noch mal ein Stück weit sacken zu lassen, anzugucken, noch mal drauf zu gehen und dann erst sichtbar zu machen oder auch zu kommunizieren. Und ich würde mir wünschen, wir würden das alle ein Stück weit mehr beherzigen, anstatt immer gleich zu senden, einmal mehr zu reflektieren. Das würde gut.
Ja, das würde mich ja auch interessieren, wie recherchieren die Teilnehmenden denn? Also wenn die ihre Skripte schreiben, nutzen die dann wirklich ChatGPT, sagt, erklär mir alles und hinterfragen das nicht? Oder haben sie verschiedene Tools, die sie benutzen? Also was sind so wiederkehrende Muster?
Also KI oder ChatGPT wird bei, ich würde sagen, inzwischen 90% der Projekte mit involviert bei der Recherche. Tatsächlich aber auch klassisch das Internet, wo man Dinge nochmal nachschaut oder sucht, was einem dazu begegnet. Aber auch Inhalte, die von der Lehrkraft sehr zielgerichtet zu einem Thema mit reingegeben werden und dann aber nochmal erweitert werden. Und da sieht man schon, dass es auch genutzt wird mit wie baut man eine Geschichte zum Beispiel mit weiter auf? Da, was begegnet einem? Also auch da leistet es Hilfestellung. Und dann ist aber eben auch wieder die wichtige Funktion, die da stattfindet, nämlich was sind denn wir als Gruppe? Womit können wir uns am besten identifizieren? Am Ende müssen alle zustimmen, weil es ein gemeinschaftliches Projekt ist. Das setzt das ist ein hoher Konsens, der da eigentlich geschaffen wird. Und das zeigt aber auch, wie wichtig diese Diskussion auch im Vorfeld ist, weil das zieht sich sonst durch den gesamten Prozess durch. Und auch da haben wir Retrospektiven eingebaut, wo man auch die Teamarbeit auf der Metaebene mit reflektieren kann, aber auch wieder die Möglichkeit hat, sie zu verbessern. In klassischen Projekten habe ich ein Projekt, das mache ich, danach ist es abgeschlossen, Feedback gegeben, durch, kann ich auch nichts mehr verändern. Bei uns ist es sehr iterativ, wie das Lernen und das Miteinander sozusagen auch funktioniert. Um wirklich auch zu sagen, ich möchte das gemeinschaftlich verbessern. Also woran wollen wir im Team auch arbeiten, damit wir zukünftig die Schritte besser gehen können, als wie wir es vielleicht in der ersten Phase gemacht haben.
Ja, aber so eine gruppeninterne Demokratie scheint dann aber auch eine Herausforderung zu sein. Also
Klar.
ich sowohl als ehemaliger Teenager als auch jemand, der mal im Content-Bereich gearbeitet hat, kann ich dir sagen, da wurde sich nie geeinigt darauf, dass ein Produkt korrekt ist. Wie läuft es da ab? Gibt es da irgendwelche Prozesse dafür oder diskutieren die Kids so lange, bis sie zu einem Punkt kommen?
Also die haben ja feste Zeitvorgaben, sonst würde das sie auch ausufern. Also auch da gibt schon auch Begrenzungen. Und es ist aber auch wichtig, dass man zu einem Punkt kommen kann und dann auch wichtig ist, einen Kompromiss zu finden. Und auch das gehört heute im Leben dazu, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen kann permanent, sondern dass es wichtig ist, auch mal Dinge abzuwägen. Und ich glaube, dass da ein sehr, sehr spannender Prozess unter den Schülern und Schülerinnen stattfindet, weil dieses, wenn ich was zugebe und ich vorher aber eine andere Meinung hatte, dann kann das ja auch einen Gesichtsverlust bedeuten. Mhm. Damit lernen Schüler und Schülerinnen aber, ich kann oft meine Meinung verändern, weil es im Sinne der Sache ist. Und damit schaffe ich eine andere Basis für auch die Diskussion, die da ist. Die finde ich häufig fehlt oder gar nicht mehr gesehen wird, wenn wir so kopflos diskutieren. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Chance ist, da auch den Wert zu sehen, wie wichtig Perspektiven sind, um die Dinge sozusagen auch verändern zu können. Und dafür braucht es unterschiedliche Perspektiven. Also dafür braucht es nicht, sondern es geht eben darum, mit der eine trägt vielleicht das A bei, der nächste das C, dann haben wir Mitte, die B ist noch offen, das findet jemand anderes dazu und am Ende wird sozusagen ist ein ganz geschlossener Teil, den wir bilden können und jeder hat was beigesteuert und das ist auch das, was die Gruppen uns spiegeln, das kriegen wir ja auch mit über die Lehrkräfte, dass da auch wirklich, da gibt es manchmal richtig Wut, da gibt es auch richtige Auseinandersetzungen und auch das ist Teil des Prozesses, auch Teil des gewollten Prozesses. Es geht nicht darum, nur nett sich die Hand zu reichen und dann läuft das Projekt sozusagen durch, sondern genau das ist auch die Zielsetzung. Und damit kann man Veränderungen anstoßen und damit haben am Ende die jungen Menschen am meisten gelernt und sind viel, viel weiter, als manche Erwachsene es sind. Deswegen, ich erlebe ganz viele Kinder total reflektiert, finde das wahnsinnig toll, was sie für Perspektiven da auch mit einbringen können. Wie reflektiert die teilweise in ihren Äußerungen schon sind. Und ich frage mich immer wieder, warum nutzen wir diese Möglichkeit nicht, um tatsächlich Innovation viel stärker zu denken, um miteinander zu stärken, anstatt, so wie wir es auch gerade erleben, in Sachen Social-Media-Verbot permanent über die Köpfe hinweg zu entscheiden.
Ja, eine Sache, die mir vorhin schon aufgefallen ist, ist das nicht nur das Format, sondern die Kürze der Zeit. Ich glaube, 90 Sekunden sind es bei euch. Witzigerweise ist das exakt die Zeit, die ich immer für eine Nachricht hatte beim Radio. Ich habe früher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und da gab es so typische 90-Sekünder. Und du wurdest darauf getrimmt, Informationen snackable und korrekt in einer bestimmten Struktur wiederzugeben, weil das spiegelt ja eigentlich genau das, was ihr macht. Das Interessante daran ist, ich nutze das, was ich da vor 15 Jahren, 20 Jahren gelernt habe, heute noch bei jeder E-Mail, bei jedem Pitch. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwo vorstelle, mache ich das in einem Format, das ich halt gelernt habe. Habt ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Teilnehmenden oder berichten die das, dass die sozusagen, dass es so einen Transfer gibt, auch in andere Bereiche von der Methode?
Also wir müssen ja gar nicht mehr so weit gucken, weil ganz viele Bewerbungen laufen ja schon in die Richtung auch, dass du heute kurze Videos schicken sollst. Und jetzt, wo du das gerade ansprichst, das ZDF hatte kürzlich für das Volontariat ausgeschrieben und die hatten zum Beispiel ein 30-Sekünder soll über sich gemacht werden und dann ein 90-Sekünder über ein Thema, was einem besonders viel Spaß macht. Und dann sind wir auch wieder bei den Formaten angekommen. Ich glaube, es ist echt gut, das zu können, weil es eine Fähigkeit ist, die kaum einer wirklich beherrscht. Also wir reden alle gerne lang, kommen wenig auf den Punkt und dieses, ich muss mal klar werden in einem Thema, was ich wirklich sagen will und mich dann dazu auch committen, das ist unheimlich klärend auch für einen Prozess selber, den man durchläuft oder auch sich mal zu fokussieren. Und das bedeutet nicht, dass da rumherum nicht ein ganzer Blumenstrauß an Informationen noch da sein kann oder da ist. Aber ich, wenn ich das wirklich geschafft habe, das da einzudammen, dann habe ich etwas ganz Großes geschaffen, nämlich das, dass ich neugierig machen kann, dass ich das umrissen habe, um was geht's eigentlich in meinem Thema und ich danach die Möglichkeit habe, tiefer in Diskussionen einzusteigen oder in Gespräche.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast das ja selber schon angesprochen, in der Informationsflut, der wir uns ausgesetzt sehen, ist das strukturierte Rüberbringen von korrekten Informationen ja eigentlich ein Master-Skill. Und natürlich können uns ChatGPT und Claude und andere LLMs unterstützen, aber am Ende muss eben ein Mensch mit dem kritischen Denkfähigkeit da sein, das einzuordnen, was er da rausbekommt. Weil Output ist nicht gleich Inhalt.
Genau. Und dann eben auch auf sich zu münzen.
Ja.
Also das ist ja auch das die Fähigkeit, die wir dann sozusagen auch beitragen können. Denn wenn ich im Gespräch bin, spätestens da muss ich ja auch mit jemandem dann darüber reden können oder dann auf meine Argumente bringen können. Und dann brauche ich eben mehr als nur 90 Sekunden zu füllen. Und das zeigt dann eben auf, wie Wissen nachher mit verankert bleibt oder wie breit ich mir sozusagen auch Inhalte ja in meinen Rucksack.
Du hast vorhin so ein paar Zahlen angesprochen, wie viele Teilnehmende ihr hattet. 16.000 waren es, glaube ich. Trackt ihr auch nochmal ein paar Jahre später, ob irgendetwas von dem, was sie gelernt haben, sie in einem Feedback angeben, als es hat ihnen dann einen Job beim ZDF gelandet? Also habt ihr irgendwie so retrospektive Einsichten?
Also das ist natürlich jetzt zu früh, um das sozusagen bei der klassischen Durchführung zu nehmen, sondern wir gehen eher darauf, mit wie verändern sich die Kompetenzen.
Mhm.
Also wir haben wirklich, also natürlich haben wir auch das KPI, wie viele Schüler durchlaufen das, aber wir haben sozusagen immer auf, wie verändern sich Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen dahingehend. Und wir werden künftig auf ein KPI sozusagen nochmal mit aufhaben, wie bringen wir die in Jobs, weil wir eine weitere Kooperation eingegangen sind mit YoBooking, die in Bielefeld auch sitzen.
Mhm.
Und wir machen ja schon berufliche Orientierung anders, als es üblicherweise ist. Und wir haben in dem Vorfeld sozusagen im ersten Schritt Wertebildung, um die Persönlichkeit besser bilden zu können, im nächsten Schritt berufliche Orientierung. Und dann verfolgen wir sozusagen mit YoBooking am Ende das KPI, wie viele bringen wir in Ausbildung und wie viele bleiben da auch in Ausbildung. Und das in besonderem Maß doch mal auf vulnerable Gruppen. Also von daher ist das ein sehr, sehr spannendes und sehr wichtiges Thema und auch eins, was nicht laut genug angesprochen oder gedacht werden kann. Denn es ist so wichtig, dass wir quasi Menschen wirklich auch über das kulturelle Thema am Ende, und das ist ja Werte, haben ja ganz viel auch mit Kultur zu tun. Wie können wir da vielleicht auch Dinge abbauen, um am Ende weniger Abbrüche bei der Ausbildung sozusagen zu erreichen?
Ja. Ihr habt ja gesagt, die Teilnehmenden kriegen dann natürlich vorgegebene Themen. Kriegt ihr aber auch Feedback von denen, dass die gerne eigentlich was ganz anderes erzählen würden in ihren Videos? Und haben sie die Möglichkeiten dazu?
Das kommt tatsächlich so ein Stück weit auf das Fach an. Also uns geht es ja primär darum, dass die Methode angewendet wird zur Kompetenzbildung in Schule. Und damit sind natürlich auch, also damit betreiben wir sehr aktiv auf Schulentwicklung. Also was passiert in der Klasse? Da müssen wir natürlich so ein Stück weit uns darin anpassen, in welchem Fach wird es durchlaufen.
Ja.
Es gibt aber bestimmte Programme oder Projekte auch, die zum Beispiel in Sachen Demokratiebildung laufen, in Sachen Wertebildung, in dem Thema Prävention wie Cybermobbing, Cybergrooming. Da sind die sehr frei. Und auch wenn du jetzt das Fach Erdkunde zum Beispiel nimmst, da haben die viele Themen auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele. Und da können sie natürlich dann in den Themen auch frei wählen. Also es gibt viele, viele Lehrer, die ein Oberthema geben und dann können sich daraus die Schüler und Schülerinnen in ihren Gruppen ein Unterthema wählen. Also ich würde sagen, man kann da sehr kreativ sein, auch welches Thema man bespielen möchte. Aber auch da fängt es wieder an, wie kreativ sind Schüler und Schülerinnen und muss ich sie dahin anleiten, um das zu machen, oder können sie das sozusagen auch selbstständig machen? Das ist wie der Punkt Recherche, bei dem wir eigentlich angesetzt haben, 2 Stunden. Wenn du jetzt aber eine Gruppe von 6 Personen bist, dann hast du im Grunde 12 Stunden Zeit für Recherche, weil jeder 2 Stunden hat. Also auch da ist Kreativität gefordert, zu sagen, wie kann ich denn eigentlich die Zeit auch, die ich nutze, am effizientesten sozusagen auch einsetzen, damit das bestmögliche Ergebnis rauskommt.
Jetzt haben wir so lange über die Teilnehmenden gesprochen, die ja auch die Zielgruppe sind und super spannend. Jetzt sprechen wir mal über euch. Digital School Story als Unternehmen. Gegründet als GUG, also als gemeinnützige Mini-GmbH, kenne ich sehr gut. So haben wir auch angefangen. Das heißt, die erste Entscheidung war schon mal gemeinnützig. Gab es da jemals eine Diskussion drüber, ob das auch eine reguläre GmbH werden könnte, oder war das von Anfang an klar?
Wir haben tatsächlich geswitcht.
Ja.
Also wir haben als UG damals das vorgehabt und haben dann aber gesagt, das macht gar keinen Sinn. Wir haben ein echtes gesellschaftsrelevantes Thema, was wir anpacken. Und es betrifft auch uns alle. Das betrifft die gesamte Zivilgesellschaft. Wir möchten das nicht als UG tatsächlich lassen, sondern wandeln das um in gemeinnützig. Wir sind inzwischen ja eine GmbH auch geworden und werden natürlich immer wieder gefragt, warum tun wir das uns eigentlich an? Weil es natürlich extrem schwierig ist, Kapital zu kriegen, auch für uns als Organisation umzuwachsen, weil man immer Projekte fördern möchte. Aber wenn wir als Organisation nicht gut wachsen, kann man auch keine Projekte umsetzen. Das muss einem auch klar sein. Von daher ist es immer ein echter Spagat, den wir hier zu leisten haben. Aber für uns selber, also für Siegfried und auch mich, war das nie ein Thema zu sagen, wir wechseln deswegen die Gesellschaftsform. Okay. Sondern wir sehen das als echten Auftrag an, dass es Dinge gibt, die auch wir als NGO sozusagen beitragen, damit Gesellschaft wieder anders funktionieren kann. Und ich glaube, es braucht ein Umdenken zur Wirtschaft auch, wie wichtig und welche Teilarbeit dafür auf gemeinnützige Organisationen leisten, die am Ende darauf einzahlen, dass auch das Miteinander in der Wirtschaft besser funktioniert. Und das ist was, was wir sozusagen tun. Und wenn man auch häufig mit Wirtschaft spricht, dann ist immer, ja, Schule ist ja noch weit weg, betrifft uns noch gar nicht. Ich kann das ehrlicherweise als Unternehmerin überhaupt nicht nachvollziehen, weil da eine ganz riesige Menge Opportunitätskosten entstehen. Mhm. Und je besser ich junge Menschen von Anfang an ausbilde, desto weniger muss ich am Ende genau in diese Kosten investieren, die um ein Vielfaches höher sind, als wenn ich das sozusagen jetzt anfange. Und ich glaube, dass aufgrund der verschiedenen Themenstellungen, die wir als Gesellschaft und Herausforderungen als Gesellschaft auch haben, sei das bei den Themen Demokratie, welche Werte sind uns eigentlich als Gesellschaft wichtig? Wofür wollen wir eigentlich stehen? Wie viel Vertrauen und Zutrauen haben wir eigentlich in unseren Mitmenschen gegenüber, auch mit denen wir sozusagen interagieren? Ich glaube, dass es immer wichtiger werden wird, dass wir Unternehmen finden, die einen zivilgesellschaftlichen Zweck auch mitverfolgen und damit wir auch Impact anders definieren. Ich tue mir total schwer, wenn man ganz viele Venture-Startups sieht, die auch sagen, ja, sie schaffen Impact. Das ist aber bei weitem nicht vergleichbar mit Gesellschaften, die gemeinnützig sind, die erstens einen ganz anderen Impact nochmal schaffen, die ganz andere Startvoraussetzungen haben, wo viel, viel intensiver auch geprüft wird als bei anderen Unternehmen und allein die Kapitalbeschaffung exorbitant schwierig ist.
Ja, also ist natürlich das, was wir auf jeden Tag sehen. Wie sieht es denn dann bei euch um die Finanzen aus? Also wie finanziert ihr euch aktuell? Was sind Revenue Streams oder was sind auch Spenden? Habt ihr dauerhafte Philanthropie? Und wie kann Skalierung dann funktionieren? Ich glaube, es interessiert uns alle.
Es ist tatsächlich ein wirklich ein riesiges Thema, also was Siegfried und mich auch permanent umtreibt und mit dem wir natürlich auch froh sind, immer wieder Unterstützung zu haben. Wie kann man sowas auch definieren? Wie kann man sowas auch besser sichtbar machen, auch über die Wirkungsmessung? Also ich glaube, es war von uns von Anfang an auch wichtig, nicht nur gefühlt irgendwas sagen zu können, sondern tatsächlich auch nachweisen zu können, was da auch passiert. Deswegen haben wir auch relativ schnell schon 2023 die wissenschaftliche Evaluation gemacht mit Fraunhofer zusammen, um wirklich auch drauf zu gucken, passiert diese Wirkungsmessung auch, die wir da haben, weil das natürlich auch eine ganz andere Argumentationskette für uns freitritt, sowas zu haben, als irgendwie zu sagen, wir haben so ein Bauchgefühl, da passiert irgendwie was. Also das steht tatsächlich gar nicht mehr in Frage und wir kosten tatsächlich einfach auch Geld in der Umsetzung. Auch das steht gar nicht zur Frage. Ich kann mich noch an das erste Jahr erinnern. Da haben wir sehr viel kostenfrei gemacht, um die Feedback, also kostenfrei auch in Anführungsstrichen, weil wir das über Feedbacks eingesammelt haben. Also wir haben auch da schon immer gesagt, kostet was, aber dafür würden wir sozusagen Feedbacks gerne einsammeln. Das hat uns extrem weitergebracht, weil wir sehr stark gucken konnten, wo ist der Bedarf genau, was braucht der Schüler, die Schülerin, was brauchen die Lehrkräfte, um damit arbeiten zu können. Und wir haben dann sozusagen uns natürlich auch durchgefuchst mit, was ist eigentlich ein Betrag, der so ist, dass die Schule das auch tragen kann, dass es auch möglich ist, aber der für uns auch kostendeckend ist. Nämlich so, dass wir quasi alles das, was da auch abgebildet wird, leisten können. Und das haben wir gefunden und wir haben danach am Anfang uns immer rechtfertigen müssen, dieses Thema Video. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte mich gar nicht mehr rechtfertigen. Dann haben wir unsere Formate angepasst. Also wir haben quasi anders gearbeitet und hatten auf einmal keinerlei große Rückfragen mehr von den Lehrkräften. Das war sehr spannend, weil wir auch gesehen haben, es liegt eben nicht nur am Gegenüber, was da ist, sondern es liegt auch viel an dem, wie wir vielleicht auftreten, was wir vielleicht tun, um da dann auch ins Gespräch besser gehen zu können und auch zu sagen, wir kosten Geld und darum kosten wir auch Geld, wenn wir das machen. Und am Ende möchte ich einfach mir auch Brötchen kaufen können für das, dass wir 80 Stunden vielleicht die Woche arbeiten. Und ich glaube, das kann auch dann jeder nachvollziehen, der sozusagen ich vom Staat bezahlt wird als Lehrkraft, und sich da keine Sorgen machen muss, weil immer noch tatsächlich viel der Gedanke ist, gerade in Schule geht alles umsonst rein. Es gibt kein Umsonst, sondern dann zahlt jemand anderes dafür. Und wir haben auch natürlich Projekte, die über Stiftungen finanziert sind, wo wir dann kostenfrei Schulen Dinge anbieten können. Aber immer mit dem Hinblick auch darauf, das kostet Geld sozusagen. Und wir wollen am Ende zertifizieren wir Lehrkräfte. Wir sind auch nicht dauerhaft in Schule drin. Also auch da gehen wir sehr auf das Befähigen. Wir haben gelernt oder wissen auch, wie wir Lehrkräfte begleiten über ihren Prozess und gehen dann sozusagen in ein Abo-Modell über, das die Schule sozusagen sich auch leisten kann, um dann dauerhafte Digital School Story durchführen zu können. Mit einer gewissen Anzahl an Schüler und Schülerinnen pro Jahr. Und das ist was, was tatsächlich im totalen Rahmen ist, ob man jetzt eine Lizenz hat für ein Unternehmen, was man sozusagen mit hat, oder ob man dann eben sagt, so, ich habe jetzt Lehrkräfte zertifiziert, die Digital School Story machen. Also auch da ist es sozusagen einfach nur eine andere Form der Kommunikation. Aber es ist das sozusagen, was Schule auch gut leisten kann, um damit auch zu arbeiten.
Ein Problem bei der Skalierung von gefühlt allen Geschäftsmodellen, aber auch solchen besonders, ist natürlich die Akquise. Also wie kommt man an Schulen, wie kommt man an Unternehmen, weil es ja auch erklärungsbedürftig ist. Es ist ja nicht so einfach zu verkaufen wie ein Lappen oder ein Auto. Wie funktioniert die Akquise und ist die skalierbar oder, Klammer auf, passiert das, was bei vielen so gründergetriebenen gemeinnützigen Organisationen ist, am Ende rennst du immer noch quer durch Deutschland und versuchst Leute zu überzeugen, eure Partner zu werden.
Also Gott sei Dank renne ich nicht quer durch
Das ist schon mal
Deutschland.
gut.
Das kann ich auch jetzt schon sagen, weil die Kapazitäten hätte ich auch gar nicht. Und da
Ja.
würde mir auch meine Familie ehrlicherweise aufs Dach steigen, die mir so schon aufs Dach steigt, weil ich so viel arbeite und das immer ein großer Spagat ist. Aber nein, um auf den Punkt zu kommen, also wir leben tatsächlich sehr stark von der Empfehlung. Also das ist ein riesiger Vorteil und es ist natürlich auch eine immense Reputation und Vertrauen in uns, dass Lehrkräfte anderen Lehrkräften davon erzählen, was sie erlebt haben und warum man Digital School Story durchführen muss. Und so kommen wir natürlich an andere Schulen, an andere Lehrkräfte. Und das ist was, was natürlich super gut funktioniert und auch langfristig nachhaltig wächst. Also das ist ein ganz gesundes Wachstum, was wir von Anfang an bis heute haben, was auch durchgehend weiter so gehen würde. Wenn du natürlich jetzt im Hinblick auf Skalierung gehst, dann muss es ein bisschen schneller wachsen als das, was man sozusagen über die Empfehlung hat. Und das ist natürlich auch ein Punkt, an dem wir sozusagen auch gerade austesten, Wie kommen wir da schneller ran? Mit wem müssen wir besser sprechen? Wie müssen wir unsere Netzwerke aufbauen, um da sozusagen zielgerichteter voranzukommen? Wen brauchen wir als Akteure mit dabei? Also da gibt es die Überlegung, da sind wir quasi gerade mittendrin, um das natürlich möglich zu machen. Und da ist es natürlich auch ein wichtiger Part, mit Politik zu sprechen. Da ist es ein wichtiger Part, mit Förderinstitutionen zu sprechen, um dann eben auch sukzessive schneller in Bundesländern Schulen erreichen zu können. Aber am Ende ist es wirklich auch, und das muss man immer sagen, das darf man nie vergessen, es ist ein ganz wichtiger Job mit Menschen. Also am Ende, und das, was die Lehrkraft leistet, das vielleicht auch hier nochmal, ich habe nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, weil ich habe keine guten Erfahrungen mit Schule gemacht. Was die Lehrkraft leistet, ist unglaublich. Ist unglaublich. Und kein einziger würde das jeden Tag, also ich würde es nicht schaffen, jeden Tag mich so dahin zu stellen und das zu tun. Und ich finde, das ist nicht nur den Applaus wert, sondern das muss auch in anderer Art und Weise renoviert werden. Und ich freue mich immer, wenn Lehrkräfte bei uns zum Beispiel auch zurückmelden, genau deswegen bin ich eigentlich Lehrer geworden. Oder das hat mir total viel Spaß gemacht. Oder ich habe auf einmal Schüler in einem ganz anderen Licht gesehen. Und die haben sich plötzlich, die leise waren, die sind plötzlich vor die Kamera gegangen. Oder du mit Lehrern und Schülern im Gespräch bist und Schüler plötzlich sagen, ich habe mein Selbstbild von mir komplett verändert. Also wir hatten jetzt eine Podcast-Aufnahme gehabt in der Lunchbox, wo ein Schüler das gesagt hat. Und da kriegst du so Gänsehaut. Und dann sind die Lehrer auf der anderen Seite, die das mitkriegen. Und dann merkst du richtig, wie was bei dem Lehrer oder der Lehrkraft passiert selber. Und das ist das, glaube ich, was am Ende das mitträgt oder auch bringt. Warum macht man das weiter? Warum bleibt man da dran? Weil es tatsächlich Menschen verändert. Und das kann man nicht verordnen, das kann man nicht befehlen. Das schafft kein Verbot, das schafft kein, du machst das jetzt aber. Das schafft kein Verschließen, sondern das schafft am Ende nur der eigene Wille, etwas tun zu wollen oder aktiv zu werden. Und aktiv werden ist das, was wir als Gesellschaft brauchen. Wir müssen weg von dem, ich lehne mich zurück, ich gebe die Verantwortung ab, jemand anderes macht es schon. Jeder kann in seinem Kleinen was machen und jeder kann in der Klasse damit anfangen, nämlich auch zu gucken, geht's beim Mitschüler oder Mitschülerin gerade gut oder schlecht. Und wenn man anfängt, darauf zu achten, ist es was, was quasi wie ein Schneeballsystem funktionieren kann. Das nachher in die Kommune geht, wenn wir Smart City Projekte machen in der Kommune und auf einmal Schule zum Lernhub wird und zum Innovationshub der Kommune, dann sieht man, wie viel Bewegung da drin sein kann. Und die jetzt höre ich auf zu reden.
Ich wollte gerade sagen, wenn Kommunikation auf Unternehmergeist trifft, dann kommt die perfekte Schlusssätze raus. Denn ich kann eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Es gibt sicherlich noch 17 andere Themen, die wir besprechen könnten, neben dem, was wir die letzten 45 Minuten gemacht haben. Aber wir belassen es erstmal an der Stelle. Und ich sage ja mal, es gibt eine Möglichkeit für eine zweite Folge irgendwann, wo wir dann mal drauf schauen, was seitdem passiert ist. Erstmal vielen Dank, Nina, dass du bei uns warst. Und noch der Hinweis, dass natürlich diese Folge und alle anderen, die gibt's online bei Spotify, bei Apple Music und dazugehörige Infos auch auf unserer Seite publicvaluehub.com. Und da gibt's auch alle Links zu Nina, die bei LinkedIn viel ist, zu Digital School Story und auch zum Lunchbox Podcast. Den will ich nicht unterschlagen, du hast ihn gerade schon so reingesneakt. Den sollte man dann als nächstes einfach hinterher hören. Damit bleibt mir nur nochmal.
Genau, vielleicht verlinken wir da auch auf die Folge mit dem Selbstbild des Schülers. Das war ganz toll tatsächlich. Und Alexander, vielen, vielen Dank für den Raum, den du uns geschenkt hast.
Ja, sehr gerne. Dann dir alles Gute und bis bald.